Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Millionen Deutsche haben vor 80 Jahren Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten unterstützt. Und nicht wenige dürften der Nazi-Ideologie bis zum zerstörerischen Ende 1945 aus innerer Überzeugung die Treue gehalten haben. Doch andere leisteten Widerstand, in unterschiedlichster Form, teils unter allerhöchsten Gefahren.
Ja, zum Beispiel die Studentin Sophie Scholl aus München, die ist für ihren Mut gestorben. Theologe Martin Niemöller wird jahrelang gefangen gehalten im KZ. Der Wehrmachtsoffizier von Stauffenberg wandelt sich vom Unterstützer des Naziregimes im Krieg zum Gegner, versucht ein Attentat auf Hitler, er wird hingerichtet. Und die Trierer Kommunistin Orli Torgau überlebt zum Beispiel das Konzentrationslager Auschwitz, allerdings schwer erkrankt und kehrt zurück nach Trier. Es sind nur einzelne Beispiele persönlichen Widerstandes gegen ein Regime. Abseits der bekannten Opfer und deren Aktionen waren es aber auch oft kleine Handlungen, Schmuggel von Informationen, Verstecken von Flüchtlingen, Sabotage am Arbeitsplatz, innere oder äußere Ablehnung der herrschenden Politik.
Aber auch das war nicht ungefährlich. Der Unternehmer Leo Statz zum Beispiel, Direktor der Birresborder Mineralbrunnen AG in der Eifel, hält Abstand zur NSDAP. Im Juli 1943 weilte in Trier zwecks Verhandlungen über die Lieferung von Mineralwasser. In einer Kantine äußert er sich kritisch zur Nazi-Herrschaft. Den Krieg haben wir schon verloren, sagt er. Spatz wird daraufhin denunziert, als Volksverräter angeklagt, wegen Zersetzungspropaganda verurteilt und hingerichtet. Wie es auf einer Erinnerungsseite des Konzer Heimatforschers Willy Curtis zu lesen ist.
Ja, und einer, der das Naziregime ebenfalls kritisierte, war zum Beispiel auch ein junger Soldat namens Peter Schumitz. Und er ist der Vater unseres Kollegen Alexander, Redakteur des Trierischen Volksfreundes und Geschichtsforscher. Alexander, vielen Dank, dass du hier bist.
Mache ich gerne. Danke für die Einladung.
Ja, und du hast die Geschichte deines Vaters für volksfreund.de aufgeschrieben. Das könnt ihr in den Shownotes, findet ihr den Link dazu. Und wir unterhalten uns also in dieser Folge von Porta, wer dein Vater war, wie er in den Widerstand gegen Hitler verwickelt war, der wie gesagt sehr vielfältig war. Und wir sind natürlich auch gespannt zu wissen, von dir zu hören, wie Geschichtsinteressierte wie du eigentlich bei solchen Familienthemen eigentlich selber recherchieren können.
Ja, Alex, einmal kurz, wer war denn eigentlich dein Vater?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Also mein Vater wurde geboren 1919 in Magdeburg. Er war der Sohn eines jüdischen Kaufmanns. Er war ein uneheliches Kind, sprich seine Mutter und der jüdische Kaufmann waren nicht verheiratet. Aufgewachsen ist er in Berlin in den 1920er Jahren und 1930er Jahren. Aufgrund der Nazi-Gesetzgebung war ihm nicht gestattet, eigentlich sein Lieblingsstudium aufzunehmen, was er gerne studieren wollte. Das wäre Jura gewesen.
Er war ja Halbjude, ne? Laut der Definition.
Genau, also nach Nazi-Ideologie galt er als Halbjude. Beziehungsweise sein Vater hat da wohl ein bisschen auch nochmal gestrickt, sodass er offiziell bei den Nazis zunächst nur als Vierteljude geführt wurde. Es gab in München ein Register, wo quasi alle Juden, Halbjuden und Menschen jüdischen Blutes registriert waren. Da konnte man ab und an wohl ein bisschen drehen. Er machte dann ein Studium im Maschinenbau, 2 Semester, war beim Reichsarbeitsdienst, das war für junge Männer damals verpflichtend, und wurde quasi mit Kriegsbeginn in die Wehrmacht eingezogen.
Wie so viele andere junge Männer damals, 1939 dann.
Wie viele andere junge Männer?
Da machten die Nazis dann aber keine Unterscheidung zwischen Juden und anderen Deutschen?
Für lange Zeit gar nicht, weil eines war klar, wer Halbjude war, konnte nicht Offizier werden, konnte auch nicht Unteroffizier werden, sondern war quasi auf Mannschaftsgrad verdammt. Aber ich sag mal, an Fronten in Maschinengewehrfeuer zu sterben, für Ehre, Blut und Vaterland, das war den Nazi recht, egal wer das erstmal war.
Und wo ist er denn da gelandet dann?
Die Wehrmachtsgeschichte meines Vaters ist ein bisschen verworren. Er wurde Flieger, er war also bei den Fliegern, bei den Ordnungsoffizieren untergebracht, vor allem in Aufklärungseinheiten. Lange Zeit nach dem Einmarsch in Frankreich war er in Frankreich, ist dann noch vor dem Einmarsch in die Sowjetunion versetzt worden nach Königsberg, wo er weiterhin in einer Aufklärungseinheit der Flieger war, also der Luftwaffe. Und das Wissen, was man bei der Aufklärung hatte über Kriegsverlauf und Kriegsstrategie, machte eigentlich schon relativ schnell nach dem Einmarsch in die Sowjetunion klar, so wie die deutsche Militärführung agiert, wird dieses riesige Russland nicht zu besiegen sein. Also auf Luftaufnahmen konnte man einfach sehen, dass die Logistik hinter dem Vormarsch überhaupt nicht funktionierte. Das war natürlich so ein Wissen, was streng geheim war, was er aber in Regelmäßigkeit wohl an Freunde in Berlin weitergegeben hat.
Das heißt, dein Vater hat nicht von Anfang an das Naziregime verurteilt, war ja ein junger Mann, sondern hat quasi dann Aufgaben übernehmen müssen, die ihm zugetragen worden sind. Stichwort Wehrdienst.
Also ich sag mal so, er war, glaube ich, so weit, dass er sich gesagt hat, okay, ich muss hier irgendwie überleben. Und sicherlich gehörte zu einer Überlebensstrategie von jungen Männern, möglichst nicht aufzufallen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er dem Regime positiv gegenüber gesonnen war. Das war er bestimmt nicht, weil er hatte schon in Schulzeiten immer den Spitznamen der Rote Peter, was auf seine lange Zeit herrschende Sympathie für den Kommunismus hindeutet. Ich meine, er ist in Berlin-Wedding aufgewachsen.
Arbeiterviertel
und war quasi der Sohn einer alleinerziehenden Mutter, was auch in den 20er und 30er Jahren nicht einfach war. Also er kannte, glaube ich, Armut, er kannte, glaube ich, die Probleme, die damit verbunden waren und hat sicherlich auch viel Solidarität erlebt im positiven Sinne, dass er wusste, okay, gemeinsam kann man einiges schaffen, was andere nicht für möglich halten.
Bevor wir nur zum Widerstand kommen, das Thema ja von uns heute, hast du denn im Nachhinein von ihm, also vorab ausgedrückt, er hat den Krieg ja überlebt, hast du denn im Nachhinein von ihm eigentlich erfahren, wie denn dieses Soldatendasein, dieser Alltag für ihn damals gewesen ist?
Also das, was mündlich in Geschichten überliefert wird, ist natürlich immer, ich sag mal, die Überlebensstrategie, die rosa-rote Brille, die man sich aufsetzt als, weiß ich nicht, im Krieg involvierter Mensch.
Wie alt war er da, als er im Krieg war?
Also Jahrgang 1939, da war er 20. In amerikanische Kriegsgefangenschaft kam er Ende 1944, da war er 25, also 24, 25. Er war, solange wie er normaler Wehrmachtssoldat war, nicht in unmittelbares Frontgeschehen eingebunden. Das heißt, er war quasi immer in irgendwelchen Stäben, die damit befasst waren, Strategien zu machen, Strategien zu entwickeln, wie der Feind quasi besiegt werden kann. Das echte Frontgeschehen kannte er aus Bildern, kannte er aus Erzählungen, aber nicht aus persönlichem Erleben. Er ist ja dann, das hatte ich auch geschrieben in meinem ersten Text für den Volksfreund, 1943 wegen Wehrkraftzersetzung zu einer Haftstrafe verurteilt worden von einem Feldkriegsgericht in Königsberg, weil er sinngemäß gesagt hat, dieser Krieg ist verloren und Hitler kann diesen Krieg nicht mehr gewinnen.
Wir haben ja gerade erfahren, im Fall des Birresborner Unternehmer, sowas konnte auch tödlich enden, solche Aussagen.
Also die hätten auch in dem Kontext tödlich enden können. Und später sind auch Wehrmachtssoldaten, die sich so geäußert haben, zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Er war dann ja erst in Festungshaft in Königsberg, wurde verlegt in ein Wehrmachtsgefängnis. Damals gab es also Gefängnisse extra für Soldaten. Und eines dieser Wehrmachtsgefängnisse war in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Da war er aber nur kurze Zeit und er wurde dann, was auch der übliche Weg in der Zeit war, in eine sogenannte Strafgefangenenkompanie versetzt.
Das heißt, nicht im Gefängnis, aber wurde dann doch wieder Helm aufgesetzt, Waffe in die Hand? Oder?
Es gibt eine Definition eines Historikers, der sich damit lange beschäftigt hat, der sagt, vom Prinzip her sind die Strafgefangenenkompanien die Konzentrationslager auf Wanderschaft. Also sprich immer an der Front. Und die Mitglieder dieser Strafgefangenenkompanien mussten den Dreckjob an der Front erledigen. Heißt, sie mussten Minen räumen, Minen legen, sie mussten Tote und Verletzte bergen, sie mussten Stacheldrähte ziehen. Alles das, was halt einen Krieg, ich sag mal, verlängert.
Und der Widerstand deines Vaters, begann der in dieser Strafgefangenenkompanie oder schon vorher?
Also der Widerstand war definitiv vorher. Er hatte in Berlin Kontakt zu Widerstandskämpfern. Es ist nicht so ganz klar, welche Gruppen, vermutlich eher zu solchen, die die Gestapo der Roten Kapelle zugeordnet hat.
Was ist die Rote Kapelle?
Die Rote Kapelle ist ein Gestapo-Begriff, unter dem zusammengefasst wird kommunistischer Widerstand verschiedenster kleiner Teilgruppen.
Wobei nicht nur Kommunismus, sondern heutzutage sagt man ja, in Wirklichkeit war das breit gefächert, aber ja,
ja.
Jahrzehntelang hat man tatsächlich mit Roter Kapelle gleichgesetzt Kommunisten und damit wiederum waren sie halt in Westdeutschland sozusagen nicht richtig Teil des Widerstandes à la Stauffenberg, nach dem Motto, die können wir doch nicht gleichwertig behandeln, sind ja Kommunisten, ne, auf Order der Sowjetunion.
Also da liegt nämlich das, was Miguel beschrieben hat, ist eines der Grundprobleme, mit denen man sich dann später beschäftigen muss. Der Bundesnachrichtendienst hat zurückgegriffen bei seinem Aufbau auf Mitglieder der Gestapo-Einheiten, die gegen die Rote Kapelle recherchiert haben. Die haben auch für den CIA gearbeitet in den 1950er und 1960er Jahren und die galten als die Experten in der Bekämpfung des Kommunismus. Und deswegen haben Leute, die diesem Stichwort zugeordnet werden, ich nenne das jetzt mal Stichwort, ganz schlechte Restitutionschancen gehabt, weil sie waren Kommunisten und wer Kommunist war, galt als schlechter Mensch und hat keinen Anspruch gehabt auf Entschädigung.
Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, Rote Kapelle, wo kommt eigentlich so ein Begriff her? Rot, klar, naheliegend mit Kommunismus und Kapelle aber, habe ich mir mal erklären lassen, kommt aus dem Geheimdienstjargon. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen?
Also das ist ein Begriff aus dem Geheimdienstjargon, unter dem quasi Untergrundfunker subsumiert werden. Dazu muss man wissen, die Sowjetunion hat Funker ausgebildet und mit entsprechendem Equipment ins Deutsche Reich geschleust, die eine Funkverbindung aufbauen sollten nach Moskau. Die gab es in Berlin und auch in Brüssel. Und von Brüssel aus ist es dann aufgeflogen, weil die Wehrmacht dann per Zufall eigentlich ein Mitglied festgenommen hat, der sich dann verplappert hat. Und dann konnten sie quasi dieses Netzwerk, was sie als Rote Kapelle beschrieben haben, aufklären, auseinandernehmen und haben ganz viele, die dieser Gruppe zugeordnet werden, verhaftet und ermordet.
Dein Vater hatte also möglicherweise Kontakte zu Mitgliedern dieser wie auch immer gearteten Gruppe namens Rote Kapelle oder Netzwerk. Er war aber kein Funke, also er hat jetzt nichts gefunkt, sondern was hat er denn da geleistet?
Mein Vater hat, und das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, Zugang zu Informationen gehabt, weil er im Stab war, über die Qualität und den Erfolg von Militäraktionen. Er hat quasi spioniert. Und diese Informationen, die er hatte, hat er über kleine Zettel gesammelt und dann weitergegeben. Immer wenn er auf Fronturlaub war, hat er die quasi an seine Mitwiderstandsleute weitergegeben in Berlin. Und es gibt eine Szene, die ich auch in meinem ersten Text beschrieben habe, wo er quasi von den Feldgendarmen verhaftet wird wegen Wehrkraftzersetzung. Und der zu den Feldgendarmen sagt, Moment, ich kann hier nicht mitgehen. Zunächst muss ich geheime Informationen in dem Büro hier hinten noch sicher verpacken. Er ist dann zurück in das Büro gegangen, ohne die Feldgendarmen, und hat diese Zettel, die er geschrieben hatte, aufgegessen und verschluckt.
Also alles nur vorgegaukelt, um diese Zettel verschwinden zu lassen.
Genau, er hat quasi darüber getäuscht und wollte in jedem Fall verhindern, dass die diese Spionageunterlagen finden würden.
Weil wenn man sie gefunden hätte, wäre es das aus für ihn gewesen.
Ja, definitiv. Also ich sag mal, da würden wir nicht mehr über einen, wir sagen heute lächerlichen Vorwurf, da würden wir nicht über Wehrkraftzersetzung reden, sondern da würden wir natürlich über Spionage und Landesverrat reden. Und das ist natürlich, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit nach Nazi-Ideologie, das ist das Fallbeil.
Zumal in Kriegszeiten, wir sind ja da mitten im Zweiten Weltkrieg, da sind ja die ganzen Ausnahmeregeln nochmal verschärft. Also
und er hätte dann sicherlich auch nicht vor einem Feldkriegsgericht gestanden, sondern vor dem Volksgerichtshof.
Der Volksgerichtshof, der übrigens ja auch unseren Leo Spatz aus Birresborn zum Tode verurteilt hat, unter dem berüchtigten Roland Freisler, ne, der ja auch die Verschwörer des 20. Juli auch zum Tode verurteilt hat. Ne? Du hast aber auch bei deiner Recherche ja auch herausgefunden, und das ist jetzt mal wirklich der Zufall der Geschichte, das muss man wirklich sagen, dass ein Verwandter einer unserer Kolleginnen auch mit deinem Vater involviert war, in Berlin, in diesen widerständlichen Kontakten.
Genau. Also das ist eigentlich schon eine sehr geschichtsträchtige Geschichte am Ende dahinter. Mein Vater war befreundet mit einem Joachim Hartnack. schon seit den 30er Jahren. Die beiden zusammen waren gute Freunde, auch bis zu ihrem jeweiligen Tod. Und haben offenbar, so verraten es dann Akten in Wiedergutmachungsverfahren der 1950er Jahre, auch gemeinsam im Widerstand gearbeitet. Denn da wird Joachim Hartnack als Zeuge angeführt in einem Prozess, den mein Vater geführt hatte, über die Anerkennung als NS-Verfolgter, der bestätigt hat vor Gericht, was mein Vater im Widerstand geleistet hat. Das ist in den Protokollen, die ich habe, und in den Urteilen, steht da auch quasi nur lapidar drin, dass er wichtige Beiträge für den NS-Widerstand geleistet hat. Aber es wird nicht konkreter. Das wäre ja dann eigentlich so die Frage, die wir uns stellen, ne? Und der Zufall wollte es, dass 2022, 2021 eine Kollegin beim Trierischen Volksfreund volontierte, die die Nichte von Joachim Hartnack war. Also ihr Vater war viel jünger als der Joachim Hartnack und sie kannte aber auch noch den Joachim Hartnack. Also insofern war das dann schon eine sehr witzige Geschichte. Und das erste Telefonat, was ich mit ihr führte, war eigentlich, sag mal, kennst du Joachim Hartnack? Und dann fing sie mir an, die ganze Geschichte von ihm zu erzählen.
Was ist denn über den bekannt? Der ist ja auch alles andere als unbekannt, der Joachim Hartnack.
Er war halt ein Landgerichtspräsident später in Berlin, hat aber auch etliche Bücher geschrieben. Also hat Kinderbücher geschrieben, hat Erwachsenenbücher geschrieben und hat, wofür er bis heute eigentlich ziemlich bekannt ist, ein Buch über namhafte Geiger des 20. Jahrhunderts geschrieben, weil er das, was man so unter Musikern das absolute Gehör kennt, hatte. Und er hat sozusagen, Jude Menuhin und wie sie sonst noch alle heißen, Ann-Sophie Mutter hat er, glaube ich, auch noch drüber geschrieben und hat jeweils Kurzbiografien in einer Monumentalwerk quasi über die bedeutendsten Geiger des 20. Jahrhunderts verfasst. Und dafür ist er tatsächlich bis heute bekannt und das ist auch nach wie vor für Leute, die sich mit Geigenmusik beschäftigen, ein wichtiges Nachschlagewerk und Referenzwerk.
Aber dass er im Widerstand tätig war während des Zweiten Weltkriegs, während der Nazi-Diktatur, das war nicht bekannt?
Das wusste Anna nicht, das wusste ihr Vater, also der Bruder von Joachim Hartnack nicht. Das war nie Thema.
Warum eigentlich nicht?
Also ich vermute einfach, dass es in der Bundesrepublik extrem schwierig war, darüber zu sprechen, dass man möglicherweise für Kommunisten aktiv war. Und deswegen hat man das elegant ausgeblendet. Es bleibt dann anekdotenhaftes Wissen und manches ist auch so weit weg, dass man sich's kaum vorstellen kann. Gibt manche Geschichten von meinem Vater, wenn ich da einen Beleg hätte, würde ich sagen, wow, das war echt eine Leistung. Aber ich kann es nicht belegen.
Ja, und dein Vater, war das nicht für seine Umgebung auch, wenn du so willst, so eine Art Makel, dass er während des Krieges halt eben in Strafgefangenenbataillon war? Ich meine, dass er da noch nebenbei quasi noch Geheimdienste, Informationen verraten hat, das wusste ja keiner, das hat er vertuschen können. Aber der war ja dann strafversetzt gewesen, während andere halt an der Front, wenn du so willst, für Vaterland etc. gekämpft haben. Ist er da quasi auch mit einem Makel behaftet gewesen in den damaligen Augen der Zeitgenossen?
Kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube mal grundsätzlich nicht. Wobei die wenigsten wussten, dass er anerkannter NS-Verfolgter war. Wir haben da ganz viele schwarze Löcher in der deutschen Nachkriegsgeschichte, die quasi das auch nicht immer sauber trennen. Also wir haben zum Beispiel das Problem, dass die Entschädigungsgesetze zunächst nur vorsahen, dass Juden entschädigt werden. Also sprich Halbjuden, Vierteljuden oder wer immer sozusagen unter NS-Verfolgung stand, weil er irgendwie mit Juden verbandelt war. Das wurde ausgeblendet. Die haben keine Ansprüche gehabt. Und das Thema, ich war im Übrigen auch verfolgt als Soldat, NS-verfolgt als Soldat. Das war ein schwieriges Kapitel, weil eigentlich das Bewusstsein, dass diese Urteile der Wehrmachtsjustiz Unrechtsurteile waren, erst Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre wuchs und auch erst der Bundestag in den 2000er Jahren diese Entwicklung quasi rückgängig gemacht hat. Also dann auch gesagt hat, okay, das sind zu Unrecht verfolgte Menschen gewesen.
Das sind ja lange Zeit ja auch Überläufer oder Leute, die desertiert sind und sich von der Einheit halt entfernt haben, lange Zeit halt eben auch tatsächlich diffamiert worden.
Was ein kleiner Seitenaspekt ist, der aber eigentlich ganz gut in diese Zeit passt. Mein Vater hat in den 1950er Jahren in Marburg Jura studiert und er hat später eine Zeit lang für Professor Dr. Erich Schwinge gearbeitet. Dr. Erich Schwinge war zunächst der Jurist im Deutschen Reich, der die Wehrmachtjustiz verteidigt hat. Und diese Verteidigungshaltung und die Kommentierung seiner Wehrmachtsjustiz war bis Ende der 1970er Jahre auch für Bundesgerichte, also Bundessozialgericht, Bundesgerichtshof, der Referenzpunkt dafür, dass alle Urteile, die diese Justiz gesprochen hat, rechtmäßig waren. Und er hat das auch entsprechend verteidigt. Also Erich Schwinge, unter dem Stichwort findet man ganz viele Informationen, war auch Wehrmachtsrichter, war aber in den 50er und 60er Jahren einer der angesehensten deutschen Rechtsprofessoren, die man sich so vorstellen kann.
Kontinuität.
Kontinuität, genau.
Was ich ja sehr spannend finde an der ganzen Sache, ist deine Recherche zu dem Thema. Wenn ich jetzt überlege, mein Opa war damals auch im Krieg, wurde mit 19 eingezogen. Und als ich klein war, hat er natürlich auch immer von dieser Zeit erzählt. Und ich habe mir das angehört und gedacht, ja, das war so. Wo war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich habe jetzt diese mündlichen Erzählungen, aber ich will wissen, ja, was da noch hintersteckt. Wo hast du da überhaupt angefangen?
Also ich sag mal, die wichtigste Quelle für meine Recherchen am Anfang war, ich sag mal, Oral History, also die mündliche Überlieferung. Ich hatte ein paar Eckdaten. Ich meine, ich weiß, wo mein Vater geboren ist. Ich kenne so grobe Lebensstationen, die kenne ich auch aus der mündlichen Überlieferung. Für mich stand am Anfang die viel spannendere Frage, die mich auch in Teilen bis heute beschäftigt. Wer war eigentlich der Vater meines Vaters? Wer war der jüdische Kaufmann, der Vater meines Vaters war? Und da bin ich in den 1990er Jahren auch erstmal 20 Jahre lang einer falschen Fährte gefolgt. Es gibt nämlich eine Namensdoppelung. Es gibt in den Chroniken zweimal Max Brandenstein, beides Juden. Ein Max Brandenstein war in Hamburg Zahnmediziner, also Zahnarzt, ist nach Südfrankreich geflüchtet, kam von Südfrankreich in das französische Verschickungslager Gürs und von dort nach Auschwitz und wurde ermordet. Es gibt einen weiteren Max Brandenstein, der Ende der 1930er Jahre über Italien nach Südfrankreich geflüchtet ist, um von Südfrankreich weiter zu flüchten. Es gab, bis die Deutschen Frankreich besetzt haben, eine regelmäßige Schiffsverbindung zwischen Marseille und Buenos Aires. Und eines dieser Schiffe hat der Großvater meines Vaters bestiegen, zusammen mit seinen beiden Brüdern und deren Familien. Und die sind dann zunächst nach Buenos Aires und von Buenos Aires teilweise nach Chile, teilweise nach Nordamerika weiter geflüchtet. Diesen zweiten Strang der Geschichte, der war mir bis vor, na, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren eigentlich gar nicht bekannt. Weil immer wenn du nach einem Max Brandenstein suchtest, fandest du nur diesen Zahnarzt, der es aber nicht gewesen sein konnte. Weil ich wusste von meinem Vater, Max Brandenstein war Kaufmann, ein sehr erfolgreicher, sehr reicher Kaufmann. Er hatte eine Villa in Berlin-Grunewald, die später auch Goebbels übernommen hat.
Der Propagandaminister.
Der Propagandaminister, genau. Einer seiner Brüder war in dem Fall Gynäkologe in Berlin und mit seinem anderen Bruder hat er dieses kaufmännische Geschäft gemacht. Es ging im Wesentlichen um Warentermingeschäfte, einerseits mit Getreide, andererseits mit Öl, also Erdöl.
Das heißt, du hast erstmal quasi dann die Fakten gecheckt und gesehen, das passt da nicht.
Ich habe lange Zeit Fakten gecheckt und dachte mir, da stimmt was nicht, das kann es nicht sein. Wir haben ja heute das Glück, dass Millionen von Archivdaten online verfügbar sind. Ich mache das so. Alle zwei, drei Monate google ich mal wieder nach Namen. Und dann ploppte irgendwann mal der Hinweis auf, dass es im sachsen-anhaltinischen Landesarchiv Informationen gibt zu der Firma, die der Max Brandenstein mit seinem Bruder hatte. Und dann habe ich da weitergeguckt. Da habe ich dann wieder andere Daten gefunden. Ich bin dann gestoßen auf das jüdische Archiv in Chile.
Ach, da gibt es eins.
Da gibt es ein jüdisches Archiv in Santiago de Chile. Über die Recherche habe ich mich dann auch nochmal wieder neu angefangen zu beschäftigen mit der Geschichte meines Vaters, um einfach zu sagen, okay, mündliche Überlieferungen sind schön und gut, aber du brauchst auch Fakten.
Aber du bist jetzt nicht mal eben nach Chile rübergeflogen, sondern du konntest die Bestände des Archivs, ich nehme an, über das Internet abrufen.
Also die Bestände des Archivs sind übers Internet abrufbar. Die Familie meines Großvaters, also die nach Südamerika geflüchtete Familie meines Großvaters, hat auch die entsprechenden Unterlagen dann dem jüdischen Archiv irgendwann übergeben. Sodass man also heute dann auch sehen kann, wie sah denn nun eigentlich der Vater meines Vaters aus Wie sah die betrogene Ehefrau dieses jüdischen Kaufmanns aus? Dann findest du auch die Silos, in denen quasi das Getreide, was sie angekauft haben und später verkauft haben, gelagert wurden. Man findet dann plötzlich ganz viele weitere Informationen. Man findet plötzlich Informationen, wo überall diese Familie Grundstücke und Eigentum besessen hat. Und das ist recht viel in Halle an der Saale, muss ich sagen. Also auch in Berlin ist es recht viel. Sprich, man sucht dann in Archiven weiter. Man sucht in Landesarchiven weiter, in kommunalen Archiven weiter. Immer wieder Google. Manchmal befragt man Wikipedia. Zu vielem der militärischen Abschnitte habe ich auch das Forum der Wehrmacht befragt. Das ist jetzt kein Forum für Nazi-Fans, sondern die versuchen eigentlich dem Thema historisch gerecht zu werden, was die Wehrmacht war und wie sie aufgestellt war, wo welche Einheiten wann waren. Und da findet man dann auch wieder Informationen und das kann man dann zusammenpuzzeln.
Erschlägt das einen nicht alles, all diese ganzen Informationen, die man recherchiert? Macht man da nicht irgendwann mal auch mal quasi die Augen zu und denkt, das ist alles zu viel?
Als Geschichtsnerd saugt man diese Informationen ein. Wichtig ist dabei, und deswegen jeder, der damit anfängt, man muss diese Geschichten und diese Informationen auch geschichtlich einordnen können. Denn wenn man das geschichtlich nicht einordnen kann, dann wird es extrem schwierig. Das ist eigentlich für mich immer das A und O. Wo muss ich das sehen?
Und damit zurück zu deinem Vater. Denn das hier sind ja jetzt Forschungen gewesen bezüglich der Vorfahren deiner Eltern. Aber in Bezug auf deinen Vater und konkret halt eben das, was ihn betrifft im Krieg, und du hast gerade schon die Restitutionsakten erwähnt. Wie bist du denn da vorgegangen?
Also ich habe das Glück, dass diese Restitutionsunterlagen meines Vaters, zwei große dicke Aktenordner, erhalten geblieben sind. Und dass ich die quasi in Abschrift und Kopie habe, sodass man da immer wieder mal nachschlagen und nachlesen kann. Und da sind natürlich viele Informationen auch verschriftlicht.
Und wo findet man solche Akten?
Das ist jetzt sozusagen das Familienarchiv.
Ah, okay.
Es gibt aber, und das ist nicht zu unterschätzen, gerade für den Bereich NS-Verfolgte, das Amt für Wiedergutmachung in Saarburg, wo man vom Prinzip her alle Restitutionsverfahren, die in der Bundesrepublik mal geführt wurden, recherchieren kann und kann dort auch einen Teil der Akten entsprechend einsehen. Also das ist eine wichtige Quelle, hier auch in der Region. Und ansonsten das Internet, Zeugen. Für Wehrmachtssoldaten eine der wesentlichen Ansprechpartner ist die Dienststelle zur Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht.
Die heißt nicht wirklich so.
Die heißt so und wird abgekürzt WAST. Und weil ich mir diesen Namen nicht merken kann, habe ich ihn mir hier aufgeschrieben.
Und die geben Auskunft. Also.
Wenn man die anschreibt, suchen die in ihren Wehrmachtsunterlagen, die sie haben, und wer wo wann eingesetzt war, diese Unterlagen sind auch großteils rekonstruierbar und erhalten. Also mit den Archiven in Amerika, mit den Archiven im heutigen Russland, früher in der Sowjetunion, den Archiven in Frankreich, kann man die ziemlich vollständig wieder rekonstruieren, wer war wann wo. Und darüber findet man ganz viele Informationen. Der nächste Schritt wäre sozusagen, das erstmal aufzudröseln. Man bekommt da ein paar Wehrmachtskorpsnummern, Kompanienummern und darf sich dann überlegen, okay, und was will mir das sagen? Da helfen einem dann die Foren weiter, die ich genannt habe. Da sollte man auch nicht nur deutschsprachige Foren gucken, sondern es gibt die natürlich im englischsprachigen Raum, es gibt die für den russischsprachigen Raum. Mit DeepL kann man da auch das ein oder andere sich quasi an Quellen erschließen und sich informieren. Und dann gibt es natürlich das Deutsche Militärarchiv in Freiburg, wo auch ganz viele Wehrmachtsunterlagen liegen.
Du hast schon gesagt, die mündlichen Überlieferungen, denen ist nicht immer zu trauen. Wie hast du das denn selber denn immer eingeschätzt und beurteilt? Wie vorsichtig muss man damit sein?
Ich bin mit mündlichen Überlieferungen extrem vorsichtig, weil das wird auch immer aus dieser Perspektive, ich habe es ja überlebt, also wird es nicht so schlimm gewesen sein, geschildert. Beziehungsweise im anderen Fall, wo jemand zu den Verfolgern gehörte, naja, ich war zwar dabei, aber wirklich gemacht habe ich nichts. Also ist sozusagen die zentrale Frage immer die, wie lässt sich mündliche Geschichte untermauern? Und da helfen halt Militärarchive, da helfen Familienunterlagen, da helfen Familienfotos, wo man dann sieht, okay, der war nicht irgendwie Gefreiter, sondern er war ein hochdekorierter SS-Mann. Warum war das so? Also anhand von Fotos kann ich viel erkennen und dann muss ich mich neben mich selbst stellen und auf den Befund quasi schauen und sagen, okay, das ist Fakt, das ist Märchen. Nur so geht's.
Und die Geschichte deines Vaters, wie ging die zu Ende?
Also mein Vater war also in der Strafgefangenenkompanie, die dann von der sowjetisch-deutschen Grenze, ich sag mal 500 Kilometer von Leningrad entfernt, versuchte, das Reich zu verteidigen, wurde von dort versetzt und ist nach Frankreich mit der Strafgefangenenkompanie versetzt worden, in die Nähe von Sarrebourg, um dort quasi den Vormarsch der Westalliierten aufzuhalten. Und im September 1944 wurde er befreit von den Amerikanern in der Nähe von Sarrebourg.
Im Nachhinein ja auch wieder ein historisches Glücksmoment, dass er auch diese Kompanie überlebt hat. Ne? Ich meine, bekanntlich war das ja wirklich, um mal im Militärjargon zu bleiben, junge Soldaten, die da verheizt worden sind.
Da wurde verheizt, was bei fünf nicht auf den Bäumen war. Also ich sag mal, die Geschichte, die mein Vater immer erzählt hat, ist, er war relativ groß und die Großen marschierten in der Regel nicht vorne bei diesen ganzen Geschichten. Das heißt also, wenn der Feind von hinten anrückte, hatte man Zeit, sich in die Büsche zu schlagen. Und ich sag mal, das, was er gemacht hat, ist natürlich desertieren. Ja? Als er merkte, okay, die Amerikaner sind nah genug, hat er sich in die Büsche gehauen. Nach dem Motto, warum soll ich hier kämpfen? Waffen hatten sie keine. Also sprich, ohne Waffen kämpfen ist auch schwierig. Soll mal die tun, die Waffen haben. Ja, ich schaue, dass ich hier wegkomme.
Und dann ist er in Kriegsgefangenschaft geraten.
Er kam in Kriegsgefangenschaft. Die Amerikaner suchten jemanden, der Englisch kann und dolmetscht. Und mein Vater konnte relativ gut Englisch, hatte er in der Schule gelernt und hat dann gesagt, hier, ich kann dolmetschen. Kam dann nach Marseille, also in die Nähe von Marseille, in ein Kriegsgefangenenlager, wo er bis Ende 46 war. Ist dann Ende 46 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Mit einem kleinen Abschlag für das, was er gearbeitet hat während der Kriegsgefangenschaft. Ist nach Berlin gegangen zu seiner Mutter. Hatte einen Freund, der ihm sofort einen Job besorgt hat. In dem Falle beim Deutschen Rundfunk in Berlin. Das war später der DDR-Rundfunk. Da war er Redakteur für 2,5 Jahre. Muss aber ziemlich unbequem irgendwann gewesen sein, auch für die Kommunisten, die da schon das Sagen im Sender hatten. Sodass er dann irgendwann sich dort verabschiedet hat, gekündigt hat, beziehungsweise dieser Redakteursvertrag aufgehoben wurde. Und er hat dann halt Jura studiert und ist irgendwann nach Westdeutschland.
Und seinen jüdischen Vater, seinen leiblichen Vater, hat er den eigentlich jemals kennengelernt?
Nicht in dem Bewusstsein, dass es sein Vater war. Er hat ihn wohl einige Male bei einem der Brüder dieses Vaters gesehen, weil mein Vater auf die gleiche Schule ging wie die Söhne des Bruders.
Alexander, vielen Dank für diese spannenden Infos, die du uns erzählt hast. Und wir haben natürlich noch mehr Informationen in den Shownotes. Da findet ihr die Links zu deinen Artikeln bezüglich deines Vaters und dem von Joachim Hartnack. Und ihr findet dort auch weitere Verweise auf weitere Podcasts von Porta, nämlich zu den Novemberpogromen und der Gestapo, zum Zweiten Weltkrieg und zu einem Totengräber im zerbombten Trier Ende 44.
Ja, Alex, von mir auch nochmal vielen Dank.
Ja, mache ich gerne wieder. Tschüss, bis bald.
Und wenn ihr uns gerne schreiben wollt, dann könnt ihr das wie immer an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.